Du hast nun ein zweites Buch über Depeche Mode herausgebracht und die Fankultur, diesmal in der DDR, aus der du ja selber auch kommst. Wie sieht denn dein persönlicher Zugang zu Depeche Mode aus?
Naja, ich kurz zusammengefasst, also zwischen 1984 und 1990 war ich so ein ziemlich intensiver Fan der Band und habe das also nicht nur durch meine tägliche Playlist zu Hause in meinem Zimmer, sondern auch mit meinem Äußeren manifestiert. Und ja, das ist so quasi auch so der Background, dass ich also nicht nur als Historiker das gemacht habe, sondern gleichzeitig auch in der Hybridfunktion als Zeitzeuge.
Und wenn man sich so eine Musikkultur in der DDR anschaut, dann war das ja, wenn das jetzt nicht unbedingt irgendwie DDR-eigene oder Ostblock-Bands waren oder wenn es ja zu sehr in die Subkultur reinging, dann doch auch umso schwieriger oftmals da an Musik zu kommen oder aber überhaupt mal Bands auf einer Bühne zu erleben. Wie sah denn das da aus mit den Depeche Mode-Fans? Also wie umfangreich war denn da so eine Fankultur und wie kamen die überhaupt an auch so Sachen wie eben Platten von Depeche Mode ran?
Also das hat natürlich immer viel mit Organisationstalent und Improvisationsdingen zu tun. Prinzipiell war es ja so, dass man ja fast überall in der DDR Westradio empfangen konnte. Das heißt also so diese Chartmusik, die in den 80er Jahren also in den einzelnen Westradios gespielt wurde, gerade so Rias 2 oder Bayern 3, das war halt schon überall präsent. Das konnte man sich anhören und dann auf Kassetten mitschneiden. Das war also nicht ganz so schwierig. Und darüber hinaus hatte dann auch das DDR-Jugendradio DD64, was dann ab 1987 ein Vollprogramm wurde, ja auch einiges dafür getan, um quasi den Tonträgermangel in den Geschäften ein bisschen auszugleichen. Da gab es ja dann so Musiksendungen, Duettmusik für den Rekorder, wo ganze Schallplatten gespielt wurden, wo auch dann die Beschmutplatten gespielt wurden. Prinzipiell war es aber so, dass man eben jetzt an richtige Platten sehr schlecht rankam. Also das war maximal möglich, wenn man eben Westverwandte hatte, wo man sich sowas gewünscht hat, oder man ist nach Ungarn gefahren, wobei aber auch da dort die sowohl die in Lizenz hergestellten westlichen Tonträger als auch die Originale dort sehr, sehr teuer waren. Deswegen musste man eben dann auch viel quasi im Freundes- und Bekanntenkreis herumfragen, ob irgendjemand eine Platte auf Kassette hat, und die hat man sich dann überspielt. Und so entstanden dann so große Netzwerke, so informelle, wo man sich immer irgendwie austauschte, wer hat welche Musik gerade auf Kassette und wie komme ich da ran.
Und neben diesen informellen Netzwerken soll es ja auch Depeche Mode Fanclubs in vielerlei Städten gegeben haben. Wie umfangreich war denn da die Fankultur für Depeche Mode in der DDR?
Ja, also die Depeche Mode Fans in Ost und West haben das Phänomen schon seit Anfang an, dass sie von einer unglaublichen Sammelwut begeistert sind und man also möglichst jeden Schnipsel, der in irgendeiner Musikzeitschrift erschienen ist, habhaft werden wollte, oder eben jedes Musikstück, jede noch so seltene Live-Aufnahme musste irgendwie gesammelt werden. Das war also wirklich ein weltweites, oder ist auch bis heute noch ein weltweites Phänomen. Und die Fans in der DDR waren natürlich dann durch den ungenügenden Zugang all dieser Tonträger und Musikzeitschriften dann umso mehr darauf angewiesen, sich gegenseitig zusammenzutun. Und so gab es dann so gerade so ab 1988 überall in der DDR unabhängig voneinander so die Gründung von verschiedenen Fanclubs, die eben genau diese Aufgabe übernehmen wollten. Man wollte andere mit Informationen zur Band versorgen, man wollte sich treffen, um Kassetten zu überspielen, und ein weiterer wichtiger Punkt war auch, man wollte die Beschmutpartys organisieren, weil ja nun eben die Band nicht man nicht live sehen konnte. Deswegen wollte man eben mal Partys veranstalten, wo eben den ganzen Abend nur die Beschmut gespielt wird und man eben dazu tanzen kann. Und das hat dann eben dazu geführt, dass es dann so 1989, 90 in der DDR mehr als 70 Fanclubs gegeben hat. Natürlich von sehr unterschiedlicher Arbeitsqualität, aber doch insgesamt schon eine sehr stattliche Zahl. Also da gibt es, glaube ich, kein Land auf der Welt, was vergleichbare Zahlen vorweisen kann.
Warst du selber auch in einem Depeche Mode Fanclub? Und wenn ja, was habt ihr da so gemacht?
Ja, also ich war auch dann so ab Anfang 89 in einem Fanclub in Leipzig, hier Extended Mode hieß der damals. Und tja, was haben wir da gemacht? Also natürlich haben wir viel Kassetten überspielt. Es ging auch darum, mit so einem Namen, das war ja so wie so ein Gangname, so wie das heute auch andere Jugendkulturen machen oder wie es gerade in der Fußball-Fankultur solche Ultra-Gruppierungen gibt, so die also so wirklich so Die-Hard-Fans ihres Fußballvereins sind. Das war eben auch so erstmal so ein Sinn und Zweck, so eines Fanclubs, dass man eben so sagte, ja, ich gehöre zu diesem Fanclub und diesem, und man zeigte eben dann, dass man da zu so einer wirklich sehr intensiven, geradezu fast elitären Fanclique gehörte. Und dann, also Extended Mode zum Beispiel, haben dann zwei Newsletter herausgegeben, die wurden auf so einem Ormec-Verfahren vervielfältigt, das war ja damals in der DDR sehr kompliziert, Papier zu vervielfältigen, weil es ja so gut wie keine Kopierer gab und so weiter. Und man hat dann so durch Briefe so Kontakte zu anderen Fanclubs geknüpft. Das war so, denke ich, so die Hauptarbeit.
Du hattest die Sammelwut als ein Phänomen bezeichnet, der Ost- und West-Depeche Mode-Fanclubs. Viel sammeln musstet ihr ja auch für ja, die Recherchen sozusagen zum Buch, in dem ihr verschiedenste Materialien zusammentragt, also für das Buch Behind the Wall, Depeche Mode, Fankultur in der DDR. Was sind denn das für Materialien und wie seid ihr sozusagen auch daran gekommen und was offenbaren die denn vielleicht so auch an Anekdoten?
Ja, also die Materialsuche hat eigentlich schon vor mehr als 10 Jahren angefangen. Also das ist ein Thema, was mich ja auch schon lange umgetrieben hat. Und es ist ja auch so, dass die Fans, gerade die Leute, die in den 80er Jahren in Fanclubs aktiv waren, die haben ja nun dann auch in den 90ern andere Lebenswege beschritten, sind in andere Städte gezogen und so weiter. Und so war das also erstmal schon ein hartes Stück Arbeit, so herauszufinden, wer waren damals so in den einzelnen Fanclubs so die Masterminds, so wer waren so die wichtigen Personen und was haben diese einzelnen Fanclubs gemacht. Also es gab ja Fanclubs, die haben sich mehr mit Partys beschäftigt, andere mehr so mit Newslettern und so verschiedene Dinge. Und dann haben wir natürlich auch noch in den Stasi-Archiven recherchiert, weil uns interessiert hat, wie so das Verfolgerensemble auf diese Jugendkultur reagiert hat. Und viel lief natürlich dann auch immer über persönliche Kontakte. Also da hatten dann Gott sei Dank unser 2013 erschienenes Buch Depeche Mode Monument, was ja dann in der Fanszene doch für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat, hat uns da auch einige Türen, Privatarchive geöffnet, sodass wir eben dann auch da Dinge noch gefunden haben, die eben Leute einfach nur so weggeschlossen haben und die als jetzt ein normaler Journalist nicht rangekommen wäre. Also gerade zum Beispiel Annaberg-Buchholz, so eine erzgebirgische Kleinstadt, da haben wir einen großen Wäschekorb voll mit Materialien von dem damaligen Fanclub dort bekommen. Also Fotos, Unterlagen, alles, was die selber geschrieben haben. Da war sogar noch ein Super-8-Film mit drin, der jetzt in der MDR-Doku mit gezeigt wurde. Und dann haben wir auch noch viele Interviews geführt mit Leuten. Es war ja auch recht interessant, so wie sind Leute zu Depeche Mode gekommen, so was war für die das Besondere. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Also eine Anekdote vielleicht, es gab dort gerade Annaberg-Buchholz, die haben mir noch so ein Schmuckstück gezeigt, was sie selber gebastelt haben. Das ist so ein Depeche Mode-Icon, was auf Messing dann wie so ein Schmuckstück quasi gemacht wurde, was man sich als Anhänger an eine Kette hängen konnte. Und das, weil sie nun nicht den Zugang zu solchen Metallen hatten, haben sie dann in ihrem Freundeskreis rumgefragt und da war einer, dessen Vater arbeitete in einem metallverarbeitenden Betrieb und der hat sich also dann dort an die Werkbank gestellt und heimlich während der Arbeit diese Teile zurechtgefeilt und da hat sich dann später herausgestellt, dass der in einem Betrieb gearbeitet hatte, die Rüstungsexport gemacht haben. Also da wurde die Kalaschnikow produziert in Lizenz und es war also quasi ein Hochsicherheitstrakt und trotzdem war es aber möglich, dort für die Fankultur so ein paar Kettenanhänger zu basteln.
Und wenn wir darauf blicken, wie auch schwierig es war, so eine Fankultur zu leben in der DDR, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es nicht einfach war, an Platten heranzukommen. Westplatten waren da für einige gar nicht bezahlbar und dann haben sich eben so informelle Netzwerke gegründet, um irgendwie an diese Musik zu kommen. Zum anderen ist ja auch so, dass die Depeche Mode Fans ja nicht nur die Musik gehört haben, sondern sich auch eigentlich in ihrem, was so da zur Subkultur dazugehört und sich in ihrem ganzen Look auch entsprechend sozusagen gestaltet haben. Und wie ist denn das eigentlich in so einer recht restriktiven Kulturpolitik der DDR auch angekommen? Gab es da eine Art von irgendwie Repressionen, Beschränkungen, den Leuten da ausgesetzt waren, die sich da allzu offen auch als Depeche Mode-Fans gezeigt haben? Also hatte das irgendwie auch einen politischen Moment, Depeche Mode-Fan zu sein?
Also im politischen Moment hatte das eigentlich nicht. Das ging den Leuten also auch ja nicht darum, irgendwie so eine Opposition zu zeigen oder irgendwas, sondern es ging halt wirklich nur um Musik, es ging um Jugendkultur. Und die Depeche Mode Fans hatten da auch ein bisschen so die Gnade der späten Geburt, denn in den 80er Jahren hatte der DDR-Staat dann schon eher so auch vor westlichen Einflüssen kapituliert, beziehungsweise man wollte sich ja auch immer auch weltoffen in gewisser Weise präsentieren. Die DDR hat sich ja nicht als ein Unterdrückungs-Unrechtsstaat verstanden. Im Gegenteil, sie glaubten sich ja auch moralisch gegenüber dem Westen überlegen. Und deswegen hat man natürlich auch bis zu einem gewissen Grad auch solche Dinge toleriert. Und da gehört natürlich auch westliche Musik dazu. Und gerade so Anfang der 80er Jahre hatten ja so die ersten Punk-Klicken, die es im Osten gab, ja weitaus mehr mit Repressionen zu tun, weil eben gerade auch die Staatssicherheit da nun eine Gefahr drin sah. Aber so die Depeche Mode Fans, es gab ja parallel zu den Depeche Mode Fans ja auch noch Fans von The Cure, es gab Hip-Hopper und Mettler und so weiter. Also es gab ja in den 80ern jede Jugendkultur, die es im Westen gab, gab es ja auch in der DDR. Und so hatte dann auch die Staatssicherheit irgendwann komplett den Überblick verloren, weil sie natürlich keine Insider-Informationen hatten, dass man so verschiedene Jugendkulturen, die Unterschiede auch nur an den Farben der Schnürsenkel erkannte und so weiter. Das war ihnen dann irgendwann einfach über den Kopf gewachsen, sodass man natürlich schon die versucht haben, mal herauszukriegen, so wer ist was. Aber letztlich, wenn man irgendwie feststellte, dass sie nun keine staatsgefährdenden Dinge machen, hat man sie mehr oder weniger in Ruhe gelassen, beziehungsweise hat sich irgendwie nur darauf beschränkt, das so ein bisschen so zu beobachten.
Und 1988 hat ja dann die DDR so eine der letzten Offensiven im Kampf um die verlorene Jugend unternommen, so heißt es zumindest. Und zwar hat sie Depeche Mode zum einzigen Konzert nach Ost-Berlin geholt, also dem einzigen Konzert, das dann Depeche Mode auch in der DDR gegeben haben. Das Konzert hatte vergangene Woche, den 30. Jahrestag. Es fand nämlich am 7. März 1988 statt. Und eigentlich war das eher als eine quasi geheime FDJ-Veranstaltung geplant. Es wurde allerdings ein Großereignis und darum gibt es doch eine recht spannend, aber auch ein bisschen skurrile Geschichte. Magst du, und ich habe auch gelesen, dass du ja auch mit beim Konzert warst, ja erzählen, wie es genau zu diesem Konzert kommen konnte, das erst einmal eigentlich als sowas wie ein FDJ-Geburtstag gelabelt werden sollte?
Ja, die Vorgeschichte ist relativ lang, aber zusammengefasst ist es so, also zum einen war es so, die Depeche Mode wollten immer schon gerne auch in Osteuropa spielen. Sie wussten relativ frühzeitig, dass es auch dort Fans ihrer Musik gibt. Sie waren ja 1985 auch schon mal in Warschau und in Budapest, haben dort Konzerte gegeben. Und dann 1988 zur Tour for the Masses wollte man eben auch einen neuen Anlauf starten, wieder hinter dem alten Vorhang zu spielen. Und da gab es dann zwei Konzerte in Budapest, eins in Prag, dann jeweils im März, und eben dann hat man auch in Ost-Berlin angefragt, ob man dort spielen kann. Und das wurde dann von DDR-Seite dankbar aufgenommen, gerade auch im Hinblick darauf, dass man ja nun quasi dieses Brot- und Spiele-Konzept mit westlichen Stars ein bisschen verfolgte. Aber das Problem war, die DDR konnte die Band nicht richtig bezahlen. Das heißt, die Band konnte auch nur ein Konzert geben, weil sonst die Unkosten, die Miese, die sie gemacht hatten, noch größer geworden wären. Und die DDR-Führung bzw. die Kulturverantwortlichen wussten, dass natürlich die Depeche Mode eine so populäre Band ist, dass ja so ein Kartenvorverkauf würde sofort zusammenbrechen und die Nachfrage nach Tickets wäre viel größer als die Möglichkeiten. Und deswegen hat man sich dann also entschlossen, das Konzert geheim zu halten. Und da die FDJ so Mitveranstalter gewesen ist, hat man sich dann dazu entschieden, quasi so in der Hilflosigkeit, was macht man jetzt mit diesen 6.500 Karten, wenn man doch genau weiß, dass Zehntausende dort gerne hinwollen. Deswegen hat man sich dann entschieden, wie gesagt, das Konzert geheim zu halten und kurz vorher die Karten ausschließlich an Ostberliner Schülerinnen und Schüler zu verschenken. Und das hat man dann auch getan. Glücklicherweise hat sich dann, war ja quasi zwischen Kartenausgabe und dem Konzert, war ein Wochenende. Und an diesem Wochenende hat sich zum einen in Ost-Berlin nochmal so ein großes Tauschgeschäft entwickelt, dass so alle die unbedingt zu dem Konzert wollten, nun Mitschüler, die eine Karte hatten, weil immer nur zwei Karten pro Klasse ausgegeben wurden, dann dort überredet haben oder mit Geld dann dazu gebracht haben, die Karte zu verkaufen. Und zum anderen ist dann eben, sind hunderte Fans aus der DDR, die nun keine legale Möglichkeit hatten, ein Ticket zu kommen, dann an dem Montag nach Berlin gefahren und haben dann dort vor der Halle auf dem Schwarzmarkt noch ein Ticket gekauft. Und da gehörte ich unter anderem eben mit dazu und hatte eben dann so das Glück, dann auch dieses Konzert sehen zu dürfen, obwohl es ja eigentlich die FDJ nicht für mich geplant hatte als Leipziger.
Es soll ja auch zu horrenden Preisen dann gekommen sein. Mehrere hundert Ostmark wurden da für Karten bezahlt. Was weißt du darüber, wie die Spannweite da war und wie bist denn du da an die Karte gekommen?
Ja, also die, so was mir so mehr oder weniger verifiziert bekannt ist, der offizielle Eintrittspreis auf der Karte waren ja 15 Ostmark. Auf dem Schwarzmarkt, so vor der Halle, je nach Geschäftstüchtigkeit des Schwarzhändlers, hat man Tickets zwischen 100 und 800, 900 Ostmark bekommen. Es gibt aber auch die Berichte, dass jemand ein Moped gegen eine Eintrittskarte getauscht hat. Und das ist auch nicht so abwegig, weil es war ja so, es war, also allen, die dort vor Ort waren, war klar, das ist vielleicht jetzt die einzige Möglichkeit in meinem ganzen Leben, einmal die Beschmut zu sehen. Und da hat man natürlich all das, was man an materiellen Dingen zur Verfügung hatte, dafür auch benutzt, um an eine Eintrittskarte ranzukommen. Ich selber bin mit 150 Ostmark noch relativ preiswert weggekommen. Die Karte haben mir Freunde in Ost-Berlin besorgt. Und es war dann auch so, nochmal so zum Vergleich, also ich war damals Schüler der 10. Klasse, 16 Jahre alt, hatte ein monatliches Taschengeld von vielleicht 10 Ostmark, was damals völlig ausreichend war, wenn man, selbst wenn man noch Alkohol trinken wollte in den Kneipen, war ja auch relativ preiswert noch. Ein Lehrling im ersten Lehrjahr, der hat so gut 100 Ostmark im Monat gekriegt. Also das ist also trotzdem dann 150 Ostmark schon eine ganze Stange Geld, erst recht dann eben die anderen Preise.
Das sagt der Historiker Sascha Lange, der nun ein Buch rausgegeben hat mit Dennis Burmeister, Behind the Wall, Depeche Mode, Fankultur in der DDR nennt es sich. Und mich würde interessieren, also jetzt einerseits das Konzert 88, wo horrende Summen ausgegeben wurden von Leuten, die vermutet haben, das ist vielleicht das einzige Mal, dass sie Depeche Mode sehen können. Da wusste natürlich niemand, was dann ein, zwei Jahre später passieren wird. Und dass es dann wieder häufiger möglich wurde, Depeche Mode zu sehen, wo auch immer man wollte. Das ist ja nun schon 30 Jahre her und vergangene Woche zu diesem Jahrestag von dem Konzert gab es eine sehr breite Berichterstattung, auch aufgrund ja, eures Buches, das ihr nun herausgebracht habt und der von dir schon angesprochenen MDR-Dokumentation. Was ist das, warum ihr heute ein Buch gemacht habt über den Blick zurück, über die Depeche Mode Fankultur der DDR? Was kann man da heute darüber vielleicht auch Neues aussagen oder welche Analysen legt ihr da vor oder ist das eher so wie eine Zusammenstellung von irgendwie einem Relikt, das nicht verloren gehen soll?
Ja, also es ist schon so, zum einen haben wir dieses Buch natürlich gemacht, weil wir diese Geschichte so faszinierend fanden. Also nicht nur aufgrund unserer eigenen Biografien, sondern eben auch aufgrund dessen, so wie kreativ damals Jugendliche gewesen sind, um in einer Band nahe zu sein, die ja total unerreichbar war. Sie war ja waren ja Superstars, abgeschirmt durch Bodyguards und sie waren auf der anderen Seite der Mauer. Also diese Fankultur fand ja ohne die physische Anwesenheit der Band statt. Also die Leute haben die Musik gehört, sie haben Partys organisiert und sie wussten, die Band wird das nie mitbekommen und sie verdient auch kein Geld daran und man macht das einfach nur aus Freude an dieser Musik und anhand dieser Jugendkultur, weil man eben das Outfit der Band gut fand, weil man die Texte der Band gut fand, die Musik und man wollte da einfach dazugehören. Man wollte allen zeigen, man ist das fünfte Mitglied von Depeche Mode. Und das war eine unglaublich faszinierende Sache, eben auch, dass Jugendliche in den 80er Jahren dann auch so Dinge selber in die Hand genommen haben. Das ist auch so ein Punkt, der mich gerade auch als Historiker immer wieder fasziniert bei Jugendkulturen, dass man eben nicht irgendwie darauf wartet, dass die Erwachsenen irgendwas für einen tun, dass irgendein Jugendverband für etwas für einen tut oder dass der Kapitalismus, irgendwie die Industrie irgendetwas herstellt, was man gerne haben möchte, sondern man macht es einfach selber. Und das ist ja so die Idee auch von Punk und New Wave, dass man eben dieses Do-it-yourself-Prinzip, man macht das selber, man gestaltet dadurch eben etwas selber und dann nimmt eben auch sowas so ein Selbstläufer, wo dann eben auch dann viel mehr dabei rauskommt, als einfach nur das Anhimmeln in der Band, sondern dann entstehen Freundschaften, dann stellt man fest, ach, das macht irgendwie Spaß, dass ich Musik auflege. Aus dieser Fankultur in den 80er Jahren, auch hier im Osten, sind ja die unterschiedlichsten Lebenswege dann später entstanden. Also Arnim von den Beatsteaks, der Sänger, der als 13-Jähriger in Ost-Berlin bei dem Konzert gewesen ist, ist dann aus dem Konzert rausgegangen und wusste, er möchte Musiker werden. Und dann gibt es ganz viele Leute, die dann Grafikdesigner geworden sind, die selber Musik gemacht haben und sowas. Und das zeigt eben auch, dass so dieses erste Anhimmeln in der Band, dann gerade wenn man eben dann auch so die nächsten Schritte geht und nicht nur Konsument ist, dass da eben wirklich etwas Schönes, Eigenständiges daraus entstehen kann. Und das wollten wir eben gerne anhand dieses Buches nachzeichnen. Und wir wollten eben auch zeigen, dass so anders als so diese Ostalgie-Shows im Fernsehen, Fernsehen oder auch so diese mediale Wahrnehmung, immer so Osten und Honecker und Trabi und ach, wie lustig das alles war oder wie lächerlich das alles war. Wir wollten eben auch mal anhand so einer Sache zeigen, dass sich die Jugendlichen in Ost und West in den 80ern viel, viel ähnlicher waren, als das bislang bekannt ist. Dass es natürlich auch aufgrund der besonderen Umstände auch Unterschiede gab, aber letztlich waren diese Jugendlichen in Ost und West gleichermaßen quasi Teilnehmer an dieser globalen Popkultur.